Es begrüßt Sie herzlich, Sabine Böhler. Willkommen zur Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Heute, liebe Zuhörer, sprechen wir über eine Erkrankung mit vielen verschiedenen Gesichtern und Ausprägungsformen. Eine Erkrankung, die zunimmt, gerade in der westlichen Welt, die sich oftmals langsam anbahnt und nicht gleich erkannt wird und so manch einen für Monate, ja gar Jahre aus dem Verkehr zieht. Wir sprechen in der nächsten Stunde über die Depression bzw. depressive Verstimmungen. Früher hat man auch Schwermut gesagt. Mein Gast ist die Heilpraktikerin für Psychotherapie, Sonja Theresia Hoffmann. Und zuerst wollen wir mit ihr die Frage klären, was eine Depression ist, wie sie sich auswirkt, was mögliche Auslöser sind. Doch Schwerpunkt der Sendung, liebe Zuhörer, wird sein, was sagt die Heilige Schrift zu Depressionen und welche Hilfestellungen gibt uns die Fülle unseres Glaubens? Sonja Hoffmann möchte heute allen Betroffenen und auch Angehörigen Mut machen. Sie sagt, die Depression hat nicht das letzte Wort. Ein Betroffener ist nicht die Depression. Wir wissen aber auch, und Betroffene oder Sie als Angehörige wissen das auch, dass Depressionen nicht harmlos sind. Sie beeinflussen den gesamten Organismus, einen Menschen, das gesamte Sein. Menschen mit einer Depression können sich nicht einfach mal zusammenreißen und ihre Antriebslosigkeit, ihre Ängste, das völlige Niedergeschlagensein hinten anstellen und sich zusammenreißen und jetzt fröhlich zu einem Geburtstag gehen oder dergleichen. Menschen mit Depressionen brauchen professionelle Hilfe. Und die bekommen Sie heute und, wie gesagt, Hilfestellungen aus der Fülle des Glaubens. Ich freue mich ganz sehr auf meinen Gesprächsgast, meinen Studiogast. Sonja Theresia Hoffmann ist aus Odelshausen, aus dem Raum Dachau hierher gekommen, also kommt aus dem Raum München. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind heute.
Herzlichen Dank für die Einladung, Frau Böhler. Und grüß Gott auch an alle Hörer von Radio Horeb.
Ja, vielleicht noch so ein paar Worte zu Ihrem Hintergrund, Frau Hoffmann. Sie sind, sage ich mal, eine Fachfrau, was den Bereich Psychotherapie betrifft. Sie sind ausgebildet in Logotherapie und Existenzanalyse nach Viktor Frankl. Seit Jahrzehnten arbeiten Sie mit Menschen mit Behinderungen und unterstützen sie mit therapeutischem Reiten. Ausgebildet sind Sie aber auch in der Hospizarbeit, in der Notfallseelsorge, in der Krisenintervention. Liebe Zuhörer, und ich könnte die Ausbildungen jetzt noch beliebig fortsetzen, aber erwähnen möchte ich noch, dass Sie Mitglied sind im Dritten Orden des Heiligen Franziskus und Sie führen eine Privatpraxis im Kloster der Birgittinnen in Altomünster im Landkreis Dachau. Wie kam es dazu, dass Sie dort Räumlichkeiten bekommen haben in so einem ehrwürdigen Haus und Kloster?
Ja, wie der Himmel es so fügt, anders kann ich es gar nicht sagen. Ich bin nach Altomünster gefahren, dort gibt es ja auch ein Gästehaus, um anzufragen, dort Einkehrtage oder auch Seminare abhalten zu können. Und im Gespräch ergab sich dann, dass Räumlichkeiten durch den Auszug des Pfarrbüros frei geworden sind. Und ja, dann hat sich's eben so gefügt. Und ich bin wirklich sehr dankbar, dort wirken zu dürfen.
Vor allen Dingen in so durchbeteten Mauern auch und Menschen einfach helfen zur Seite zu stehen.
Richtig, ganz genau. Und vor allem habe ich auch später erfahren, dass auch die heilige Birgitta mit ihrem Mann gemeinsam Mitglied des Dritten Ordens des heiligen Franziskus war und von dort aus quasi von Jesus die Berufung bekommen hat, diesen Orden zu gründen. Also eine ganz interessante, ja, Verknüpfung.
Parallele dann auch und auch geistliche Begleitung dann auch. Ja, unser Thema Depression. Wir haben es mit einem Fragezeichen ins Programm geschrieben, was tun. Und in der Tat, so geht es Betroffenen, ob nun selbst Betroffene oder Angehörigen. Und es wird so viel über Depression, ich habe eine Depression oder eine depressive Verstimmung. Und manchmal weiß man vielleicht gar nicht, was man da eigentlich sagt und ob man wirklich nun eine Depression hat. Frau Hoffmann, was ist eine Depression? Gibt es da Definitionen? Was sagt die Fachwelt?
Also es gibt verschiedene Begrifflichkeiten. Es geht ja heute auch um die Hilfestellung aus dem Glauben und wir wollen da ein bisschen tiefer uns in den Glauben oder auch in die Vergangenheit mit hinein bewegen. Früher gab es den Begriff der Depression überhaupt nicht, sondern bekannt war der Begriff Melancholie oder auch der Begriff Schwermut oder auch Weltschmerz. Also schon weit vor Christus gab es diesen Begriff der Melancholie, der durch Hippokrates begründet worden ist. Als man dann 1628 den Blutkreislauf entdeckt hat, hat man festgestellt, dass das, was die Melancholie bedeutet, also diese sogenannte Schwarzgalle, der Überschuss davon, nicht so ganz passt oder nicht stimmt. Und daraus hat sich dann der Begriff Schwermut, beziehungsweise, ja eigentlich der Schwermut, den Begriff gab es damals schon, den Begriff Depression hat sich dann herausentwickelt. Aber was er bedeutet, ist im Grunde insgesamt das Gleiche, ja, ganz tiefe schmerzliche Verstimmung, das so richtig lähmender Gemütszustand ist, innere Schwermut, Traurigkeit, Freudlosigkeit, dass man niedergeschlagen ist, in Selbstvorwürfen, aber auch in Zweifeln ist, dass man in Verzweiflungszustände regelrecht auch hineinversinkt, das Interesse am Ganzen, an der Umwelt verliert, dass die Beziehungen darunter leiden. Allerdings dieses Melancholische, diesen Begriff gibt es heute schon noch für Menschen, die auch sehr empfindsam sind, die sich immer wieder auch mal zurückziehen. Und es gab auch mal eine Zeit, wo diese Menschen oder sagen wir diese melancholische Grundstimmung sogar sehr positiv betrachtet worden ist. Denn denken wir nur zum Beispiel an einen Künstler wie Michelangelo. Aus welcher Fülle von Kreativität dieser Mann ja wirklich gewirkt hat, aber er war zutiefst melancholisch. Oder Walter von der Vogelweide, wir wissen das auch von Martin Luther, der immer wieder darunter in Anführungsstrichen gelitten hat. Also es gibt schon auch bekannte Melancholiker, die ganz außergewöhnlich gewirkt haben in ihrer Zeit. Mhm. Und schon in der Vergangenheit gab es so Empfehlungen, zum Beispiel geistliche Lieder, körperliche Bewegung zu machen, Gedichte zu schreiben, sich zu betätigen, kreativ tätig zu sein.
Mhm. Sie haben es gerade schon mal kurz angesprochen, wer betroffen ist von der Depression, depressiven Verstimmung. Es geht durch alle Gesellschaftsebenen durch, Berufsstände, aber dennoch sind manchmal, sagt man ja auch eher, dass Frauen betroffen sind von Depressionen. Frau Hoffmann, was ist Ihre Erfahrung? Wer ist betroffen von depressiven Verstimmungen?
Also von der Depression betroffen können Kinder, Jugendliche und Erwachsene sein. Mädchen wie Jungen, Männer wie Frauen, so etwa 6 Millionen Menschen im Jahr sind davon betroffen, leiden unter dem, was wir als Depression bezeichnen. Allerdings kann man auch sagen, dass etwa 50% gar nicht behandelt werden oder es ihnen gar nicht bewusst sind, dass sie tatsächlich eine Depression haben. Also im Grunde ist diese sogenannte Dunkelziffer weit, weit höher. Ja. Es ist so, dass Frauen eher zu einem Arzt gehen oder auch zu einem Psychotherapeuten, während es leider bei Männern so ist, dass, geprägt auch durch ein gewisses Männlichkeitsbild, dieses sehr hohes Schamgefühl haben, wirklich auch unter der Angst leiden, sich zu öffnen, Hilfe zu suchen, dieses als Eingeständnis von männlicher Schwachheit leider darstellen. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Tragik dabei. Darum, ich selber würde sagen, Männer wie Frauen leiden wirklich beide darunter.
Und es stimmt also, dass Betroffene sich oftmals scheuen, den Arzt aufzusuchen und wirklich offen vielleicht auch über innere Probleme zu sprechen.
Richtig, ganz genau. Sondern das ist wirklich so dieses, das mache ich mit mir selber aus und das werde ich dann schon irgendwie hinkriegen. Und das darf jetzt weder der Mann oder die Frau wissen oder die Kinder oder die Eltern nicht oder das Umfeld oder der Arbeitsplatz. Ist, ne? Leider, viele Menschen fühlen sich auch stigmatisiert, wenn so eine Diagnose gestellt wird, wobei ich wirklich sagen muss, wenn jemand eine Grippe hat, geht er zum Arzt. Wenn jemand ein kaputtes Auto hat, fährt er in die Autowerkstatt. Wenn jemand Zahnschmerzen hat, geht er zum Zahnarzt. Das ist vollkommen normal und im Grunde genommen sollte es auch wirklich vollkommen normal sein, wenn ein Mensch unter einer depressiven Verstimmung leidet oder wirklich schon einer Depression, sich auch bei Fachleuten Hilfe zu suchen. Denn nur dann kann es ihm besser gehen.
Aber vielleicht, dass wir es noch mal besser greifen können. Wie kann sich denn nun so eine Depression bemerkbar machen? Also wie kommt der Arzt auch dazu zu sagen, wenn wir die Symptome und den Verlauf sehen, da handelt es sich tatsächlich um eine Depression, die Sie haben.
Also es ist nicht immer ganz einfach, denn es beginnt oftmals sehr schleichend. Es ist wirklich ein schleichender Verlauf. Es kann aber auch ein abrupter Verlauf sein, regelrecht wie ein Schlaganfall für die Seele. Mhm. Auch diesen Begriff gibt es. Es kann eben auch schleichend sein, wirklich so mit erstmal negativen Gedanken, Selbstvorwürfen, Schuldgefühlen, immer wieder Verzweiflungszuständen, dass man morgens das Gefühl hat, der Tag liegt vor mir und der ist so schwer und ich mag eigentlich schon gar nicht aufstehen, am liebsten im Bett liegen bleiben, dass ich mich immer antriebslos fühle, schwach fühle, erschöpft bin, regelrecht energielos fühle, nachts unter Schweißausbrüchen leide, dass ich schlecht einschlafen kann, aber frühmorgens dann auch wiederum wach werde. Dass ich
das
jedes
ich
Gespräch
nicht
zu viel ist. Es ist das Schwierige ist, dass so viele Faktoren körperlich wie seelisch eben mit hineinfließen. Plötzlich habe ich Bauchschmerzen, dann habe ich Rückenschmerzen, dann habe ich unerklärliche Kopfschmerzen. Man geht zum Arzt, der Arzt bemüht sich, es werden alle möglichen Untersuchungen gemacht. Es ist aber nichts greifbar unter Umständen, ne? Und aus dieser Fülle heraus wird, und darum ist der allererste Ansprechpartner, ist eben der Hausarzt, der seinen Patienten ja kennt und dass man ihm wirklich alle Symptome sagt. Also nicht nur sagt, ich schlafe zurzeit so schlecht und ich fühle mich einfach so schwach und alles, was ich mache, ich bin dann gleich immer so müde. Also nicht Einzelnes nur sagen, sondern wirklich die Fülle. Und aus dieser Fülle heraus kann ein Arzt dann abklären oder beginnen bei der Untersuchung, ist es jetzt wirklich körperlich? Eine körperliche Erkrankung, die jetzt da verborgen ist. Ist es durch ein Medikament ausgelöst, zum Beispiel die Antibabypille ist etwas, das Depressionen auslösen kann. Oder ist es jetzt zum Beispiel, dass jemand eine Entzündung im Körper hat, die eben das mit auslösen kann. Also es kann durch eine organische Erkrankung ausgelöst werden. Es kann aber auch durch Überlastung zum Beispiel sein. Es können auch multifaktorielle Dinge sein. Das macht es eben am Anfang so schwer greifbar.
Und es gibt auch verschiedenste Schweregrade, verschiedene Ausprägungsformen der Depression, weil man spricht ja auch so von der depressiven Verstimmung. Und eine Verstimmung hört sich ja eher harmlos an. Aber es gibt ja auch Ausprägungsformen, wo Menschen wirklich den Arm nicht heben können.
Richtig, ganz genau. Also wir müssen da wirklich unterscheiden. Es gibt, darum ist dieser Begriff Melancholie oder melancholisch zu sein, ist also schon noch gängig, sage ich mal. Und jeder Mensch kennt es auch, wenn irgendetwas Schweres gemacht hat, eine Prüfung bestanden hat und zwei Tage danach erstmal wirklich müde, erschöpft ist, ausgelaugt ist. Das ist vollkommen normal. Wenn man einen lieben Besuch zu Hause hatte, der nach ein paar Tagen wieder abreist, dass man dann so einen Tag so ein bisschen dem noch nachhängt, nachtrauert, man hat sich so gefreut und es wird vielleicht ein halbes Jahr vergehen, bis man die Person wieder sieht, dass man da so ein bisschen in einer traurigen Verstimmung da hineinrutscht, das sind normale Dinge. Beziehungsweise, wenn man immer wieder Phasen des Rückzugs braucht, um daraus wieder kreativ neu aufbringen zu können, auch normal. Es ist auch vollkommen normal, wenn man jetzt einen lieben Menschen durch einen Todesfall verliert, dass man eine gewisse Zeit der Trauer hat, die auch vollkommen normal ist. Mhm. Mit genau diesen Symptomen, wie ich sie gerade geschildert habe, mit einem Rückzugsverhalten, wo man eben nicht in den Fasching unterwegs ist, wo man nicht Gespräche führt, wo man nicht ins Theater gehen mag. Es ist vollkommen normal. Also das ist gesund und vollkommen normal. Aber es beginnt dann eben mal plötzlich an einem Punkt, wo es eben nicht mehr normal ist, wo man drin verharrt oder wo es schleichend schlechter, schlechter, schlechter wird und man das Empfinden hat, ich versinke regelrecht. Ich versinke regelrecht. Es legt sich wie so ein Schleier auf mich oder wie mir eine Frau mal gesagt hat, ich habe das Gefühl, als wie wenn so eine Krake nach mir greift und die greift mit ihren Armen immer mehr um mich. Die fängt schon langsam an, mich zu erdrücken. Dann ist es auf jeden Fall ein Zeichen, da stimmt jetzt etwas nicht mehr, da brauche ich wirklich Hilfe.
Kann denn so eine Depression auch Wegweiser sein?
Also meine persönliche Erfahrung ist, dass genau das wirklich das Hoffnungsvolle und Mutmachen ist, würde ich jetzt sagen. Dass ich wirklich sagen kann, so die Depression kann sein wie so ein Straßenschild, wie so ein Wegweiser, wo im Vordergrund jetzt diese ganzen geschilderten Symptome sind, aber hinter diesem Begriff Depression Dinge sich verbergen, die dahinter versteckt sind, die aber der eigentliche Ursprung oder der Auslöser für eine Depression sind. Und da gilt es wirklich zu sagen, ja, was steckt denn jetzt dahinter? Zum Beispiel, ein Beispiel. Mhm. Ein junges Mädchen kam eines Tages zu mir, da ging es jetzt speziell in den Bereich der Pferdegestützentherapie. Die Eltern waren sehr verzweifelt, das Mädchen war schon in der Psychiatrie, auch bei Kinderpsychologen gewesen, stark depressiv, als ich sie kennengelernt habe. Sie war, ich kann es nur mit einem Begriff umschreiben, lebendig tot. Unglaublich, also in einem Schweregrad, bewegungsverlangsamt, sprechverlangsamt, käseweiß im Gesicht, Augen, die ein Gesichtsausdruck, ausdruckslos, Augen, die wirklich ja, fast tot waren, käseweiß, Hände, die, also wenn man diesen Menschen die Hand gibt, da ist überhaupt kein Händedruck zu spüren, kraftlos, schwach, vom Körperlichen her, also dass der Körper nicht in sich zusammensinkt, ist auch schon fast ein Wunder bei diesem Mädchen gewesen. Und sie blockierte aber jedes weitere Gespräch in der Gesprächstherapie. Und die Eltern kamen auf Umwegen auf mich und haben damals gefragt, ob es eventuell das eine Hilfe wäre. Sie waren ganz verzweifelt, weil das Mädchen also Tiere mochte. Und das war eben so die große Hoffnung. Und sie kam zu mir und ich habe mit ihr erstmal einige Probetermine gemacht und das war wirklich nicht einfach. Es war wirklich nicht einfach, denn wo ansetzen bei einem Menschen, der so, so extrem blockiert ist. Und ich habe mich dann doch mit ihr auf dem Weg gemacht, in der Hoffnung, dass eben die Pferde auch durch ihre Präsenz, durch ihre Ausstrahlung mithelfen könnten. Und nach wenigen Terminen bin ich für mich selber an eine Grenze gestoßen. Und das kann einem als Therapeut wirklich auch passieren. Und ich habe dieses Mädchen dann wirklich einmal gefragt, warum kommst du, was ist es, warum du kommst? Weil überhaupt nichts zu greifen war. Das war wirklich ein Akt der Verzweiflung. Und sie sagte dann in einem zeitlosen Tempo, weil ich so gut mit ihnen sprechen kann. Dazu muss man sagen, in der Dreiviertelstunde hat dieses Mädchen vielleicht 3 Sätze gesprochen. Und ich war so erschüttert in diesem Moment, dass ich gewusst oder gespürt habe, da muss ich mich wirklich mit ihr auf den Weg machen. Das ist für sie ein unglaublicher Rettungsanker, ein Strohhalm. Und da war wirklich viel Gebet und die Hoffnung durch die Schöpfung, durch die Tiere. Und es hat wirklich ganz, ganz langsam sie wieder zurück ins Leben gebracht. Und eines Tages zeigte sich das, was wirklich, dieses Mädchen war zu dem Zeitpunkt etwa 14 Jahre alt, was sich dahinter verborgen hat. Eine unglaublich schwere Traumatisierung durch einen Missbrauch im Kindergarten. Also viele, viele Jahre später eine Depression im wirklich höchsten Grade verborgen, aber dahinter steckte etwas, was im Kindergarten Alter geschehen ist. So, und so gibt es viele Dinge, die verborgen sind, die verdrängt sind, die nicht greifbar sind, wo wir wirklich langsam uns auf die Suche machen können. Das kann jetzt sein, dass ein Mensch nie seine eigene Identität entwickeln konnte, dass ganz schwere innere Verletzungen, Verwundungen vorhanden sind, eine nicht verarbeitete Schuld, dass wirklich Traumatisierung sind. Es kann aber auch sein, dass eine Fülle an Stressbelastung, an Überbelastung, dem ein Mensch nicht auskommen konnte über einen langen Zeitraum, dass aber auch eine Grundhaltung vorliegt, die auch geprägt ist durch ein ich bin nichts, ich kann nichts, aus mir wird nie was Gescheites werden und so weiter. Wir haben ja schon mal eine Sendung miteinander gemacht zum Thema Worte, was Worte auch bewirken können, Kraft und Wirkmacht der Worte. Also da kann hinter dem, was sich als Depression zeigt, etwas sich verbergen und dem gilt es dann eben auf die Spur zu kommen. Darum ist es eben wichtig, Fachkräfte, Zum einen der Arzt, Erste Hilfe, gegebenenfalls Medikamentation, die wichtig und wirklich notwendig ist und zusätzlich...
Vielleicht auch mal ein Klinikaufenthalt?
Gegebenenfalls, richtig, wo es unter Umständen wirklich auch notwendig ist, die Person aus dem Ort des Geschehens, wo sie gerade ist, rauszunehmen über einen mehrwöchigen Zeitraum, weil nur das dann das aufdecken kann, das zeigen kann, die Hilfe geben kann, um Schritte zur Veränderung auch einzuleiten. Gut, dass Sie das gerade angesprochen haben. Viele Menschen haben Angst vor einem Klinikaufenthalt. Wenn man aber mit Menschen spricht, sagen die sehr, sehr oft, genau das war das, was mir geholfen hat. Endlich konnte ich da die Hilfe erfahren, die ich zu Hause nicht erfahren konnte, weil es einmal nicht möglich war. Richtig. Aber auch für die Angehörigen, das erscheint mir jetzt auch nochmal wichtig zu erwähnen, für die Angehörigen kann auch das wiederum genau die Hilfe sein. Ja.
Dass die Angehörigen entlastet
werden. Richtig.
Und wissen, dass das Glied der Familie das nicht...
Ist erstmal geschützt und geborgen, wo aufgehoben. Ja. Denn man darf nicht vergessen, auch das engste Umfeld ist ja davon auch mit betroffen und hat eben auch darunter mit zu leiden und möchte doch helfen und stellt aber dann plötzlich fest, wenn es eben sehr schwer ist, diese Depression, die sich plötzlich vollkommen hilflos fühlen und Aggressionen gegenüber die Person zum Beispiel entwickeln, weil sie das einfach nicht nachvollziehen können. Warum ist der so lethargisch? Warum nimmt der einfach keine Hilfsangebote an? Warum ist der so gelähmt? Warum sagt er immer, es hat eh alles keinen Sinn und es bringt doch nichts und es wird doch eh nicht besser und so weiter. Genau.
Und man muss auch sagen, dass manch Depressiver dann auch in seiner Welt wie gefesselt ist. Und ein Stück weit dann auch eine Hilfestellung raus braucht, aus dem Hamsterrad auch seine Gefühle und seines Denkens hinauszukommen. Und was ich jetzt mitnehme, bis jetzt auch so aus unserem Gespräch, es braucht viel Geduld und Einfühlungsvermögen des Betroffenen selber, aber auch von Angehörigen und von Behandlern.
Ganz genau, richtig. Es ist wirklich wichtig, sich auf die Ebene des Betroffenen herunterzugeben. Da, wo wir meinen würden, ach, das müsste doch möglich sein und jetzt mach doch dies und jetzt mach doch jenes und sieh doch, die Sonne scheint und geh doch spazieren oder lass uns doch zusammen zum Essen gehen.
Oder das ist doch alles auch gar nicht so schlimm.
Genau, das ist doch gar nicht so schlimm.
Ja.
Oder ganz schlimm sind dann so Sätze wie, ach, jetzt hab dich doch nicht so und jetzt tu doch nicht so. Wirklich auch lieblos. Das kann doch gar nicht sein, dass du sowas hast. Ich meine fast, du bist zu faul, um zu arbeiten. Du bist zu faul zu arbeiten. Ja, so. Also auch das gibt kommt das? Leider natürlich. Ja. Das haben wir Betroffene immer wieder auch mal gesagt. Ja. Das ist natürlich ein Hammerschlag und die Menschen machen sich in der Regel ja selber schon Schuldgefühle. Sie spüren ja selber, dass sie nicht so können, wie sie wirklich wollen oder dass die Dinge, die sie früher gut gemacht haben, dass das überhaupt nicht mehr möglich ist. Gerade ein Mensch, der sehr aktiv für sein Leben stand, der vielleicht in verschiedenen Vereinen sich sehr engagiert hatte, der im Beruf immer so sagt, sein Mann oder seine Frau gestanden hat und plötzlich geht es schlicht und ergreifend nicht mehr. Jedes Tun, jedes Wollen ist wie gelähmt und dann kommt oft auch eine unglaubliche Angst noch mit dazu. Eine Angst, überhaupt nichts mehr bewältigen zu können. Eine Angst, einen Fehler nach dem anderen zu machen. Eine Angst, gar nichts mehr zustande zu bringen. Das, was man früher in 10 Minuten erledigt hat, das braucht man plötzlich 1,5 Stunden dazu. Das Aufstehen morgens, dass sich das Frühstück zu machen, ist schon eine Belastung, also bleibt man lieber liegen. Kinder fangen plötzlich an, für die Eltern das Frühstück zu machen, bevor sie in die Schule gehen. Also da steckt dann plötzlich eine ganz familiäre Tragik auch dahinter. Und oft verknüpft dann auch mit einer Flucht hinein, in den Alkohol zum Beispiel, in Drogen hinein, in Süchte vom Fernseher zum Beispiel, das regelrecht in eine Sucht ausartet, in eine Scheinwelt, auch des Computers zum Beispiel, weil man dann der Realität entflieht, weil man das Gefühl hat, man wird der Realität nicht mehr gerecht. Und ein kompletter Rückzug aus dem ganzen Umfeld.
Depression, was tun? Unser Thema hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Heute bekommen Sie Hilfestellungen aus der Fülle des Glaubens. Jetzt haben wir die Sendung überschrieben mit der Therapeutin, mit der Heilpraktikerin für Psychotherapie mit Sonja Hoffmann. Frau Hoffmann, als einen Punkt, worüber Sie sprechen möchten, das ist der Punkt der Christ und die Depression. Und so die Frage, die wir dann natürlich auch stellen als Christen, was sagt uns die Heilige Schrift, was sagt die Bibel zu Depression? Also ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass das Wort Depression explizit vorkommt. Aber dennoch gibt es Stellen, die uns Hinweise geben.
Ja, also wir haben in der Heiligen Schrift tatsächlich wirklich viele Hinweise von Menschen, die in der Heiligen Schrift erwähnt werden, die unter dem, was wir als Depression heute bezeichnen, auch gelitten haben. Und ich denke, wenn wir dort hinschauen, können wir wirklich Hilfestellung für uns daraus erfahren. Zum Beispiel denken wir an den Propheten Elia. Im ersten Könige lesen wir davon, wie er wirklich einmal sagt, aber nun, Herr, ist es genug, lass mich sterben, also ich kann nicht mehr. Er ist verzagt, er ist innerlich müde, er ist ausgebrannt, er legt sich unter den Ginsterstrauch, so können wir da lesen, und er kann nicht mehr, er ist wirklich verzweifelt und sagt zu Gott, also dann lass mich doch lieber sterben, denn jetzt ist genug, jetzt kann ich nicht mehr. Es ist sehr interessant, diese Geschichte, also im ersten Könige können wir es nachlesen. Und zweimal kommt dann ein Engel und sagt, steh auf und iss. Steh auf und iss, denn es wartet auf dich noch ein weiter Weg und Gott hat noch viel mit dir vor. Und Elia wird später geheilt oder ist dann geheilt und unglaublich kraftvoll und mutig geht er dann weiter seinen Weg. Und ich glaube, das kann auch allen Betroffenen wirklich eine große Hilfestellung sein. Wenn wir uns das Buch Tobit anschauen im Alten Testament, wie verzweifelt ist Sarah, sie in großer innerlicher Verzweiflung und Not. Wie bewegend ist es, ihr Gebet dann zu lesen oder auch dieses Gebet mal selber zu beten. Oder auch Tobias, der in ganz, ganz großer Not ist. Und da können wir dann drin entdecken, wie Gott die Gebete derer, die also sich in so großer Not befinden und die dann eben vertrauensvoll zu ihm Zuflucht suchen, diese Gebete dann erhört. Und wir können darin auch erkennen, wie er die Engel zum Beispiel verwendet. Also in dem Buch Tobit ist es ja der Erzengel Raphael, wie er die Engel dann einsetzt und benutzt, um uns zu helfen und uns unsere Schwierigkeiten zu lösen. Und Jesus sagt ja auch selber, kommt alle zu mir, die ihr schwere Lasten zu tragen habt. Oder er sagt, werft all eure Sorgen auf mich. Und er sagt uns und spricht uns ja auch zu, fürchtet euch nicht, denn ich bin bei euch alle Tage. Und er sagt aber auch, sucht und ihr werdet finden. Bittet und es wird euch gegeben. Klopft an und es wird euch aufgetan. Und genau das ist auch wieder das, was wir vorhin auch schon besprochen haben, die Depression als Wegweiser anzusehen. Als Wegweiser in ein Tal hinein. Was ist dort verborgen? Worauf will mich die Depression hinweisen? Was ist dahinter? Was kann ich jetzt im Moment nicht erkennen? Aber was ist etwas oder was gibt es, worauf sie mich eben hinweisen möchte als Wegweiserschild? Ganz genau.
Bevor wir jetzt gleich noch auch ein Lied von Bruder Faustin hören, nämlich Gib Gott deine Sorgen. Frau Hoffmann, ich möchte jetzt noch mal für Menschen sprechen, die gerade in einer schwersten Depression sind. Da hat eine Freundin auch einmal zu mir gesagt, Sabine, es tut mir so leid, aber mir geht es so schlecht. Ich kann nicht beten. Und es hat sie eher dann auch nochmal mit einem schlechten Gewissen erfüllt. Aber das ist doch bei einer Depression ganz normal. Und da müssen wir doch als Gläubige darauf vertrauen, dass dann unsere Geschwister für uns einstehen im Gebet.
Ja, wir beten ja zum Beispiel im Schuldbekenntnis. Ich bitte euch, meine Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Denn in Phasen großer Erkrankung oder eben auch in einer wirklich großen Verzweiflung, wo wir regelrecht hineinversinken in diese Traurigkeit, in dieses Gelähmtsein, Vielleicht können wir noch mit Ach und Krach das Wort Jesus aussprechen. Wenn wir das aussprechen können, ist es ja wirklich noch gut, sage ich mal. Jesus, Maria, Josef. Aber es kann sein, dass uns das schon gar nicht mehr möglich ist. Und da können wir wirklich hoffen und darauf vertrauen, dass wirklich die Kirche, die Gemeinschaft der Gläubigen für uns betet, dass wir sie mittragen. Also wirklich so, wenn ein Glied krank ist, sind wir alle auch dazu aufgerufen, als Glieder der Kirche mitzubeten, den Betreffenden ja auch mitzutragen. Auch das erleben wir oder lesen wir auch in der Heiligen Schrift, dass wir mittragen sollen.
Und dass Gott unser Herz kennt und weiß, dass wir gerade nicht können,
richtig,
weil
also,
wir krank sind.
Genau, richtig. Also nicht dann sich selber dann ein Schuldgefühl einzuimpfen oder zu sagen, Gott, ich kann nicht beten und daran zu verzweifeln.
Aber das gehört vielleicht auch zur Depression und zu den Gedanken. Das kann auch zu der Gedankenschlaufe, zum Hamsterrad gehören.
Richtig, ganz genau. Wird Gott mich dann überhaupt dann noch erhören, wenn ich jetzt gar nicht mehr zu ihm beten kann, wenn ich nicht mehr zu ihm sprechen kann? Richtig, ganz genau.
Jetzt hören wir erstmal, gib Gott deine Sorgen, und dann sprechen wir weiter auch über Heilige, die depressive Verstimmungen hatten, und noch über Hilfestellungen und Heilungssätze aus der Heiligen Schrift, bevor wir dann später auch mit Ihnen, liebe Zuhörer, sprechen. Aber zunächst, Bruder Faustin. Willkommen zur Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Wir sprechen über Depressionen, depressive Verstimmungen. Depression, es kommt aus dem Lateinischen, das heißt Niedergeschlagenheit. Und das ist auch eines der Leitsymptome von Menschen, die unter der Depression leiden. Depressionen zeigen sich oft in verschiedensten Episoden, die verschiedene Schweregrade haben. Es gibt Menschen, die ein einziges Mal in ihrem Leben davon betroffen sind. Es gibt aber auch Menschen, die immer wieder von depressiven Verstimmungen heimgesucht werden. Es gibt Menschen, die mit der Depression sagen wir mal, für sich alleine klarkommen, vielleicht medikamentös eingestellt werden müssen oder auch mit einer Begleitung, mit einer Therapie auskommen. Andere müssen vielleicht immer mal wieder in Kliniken und auch für Wochen und Monate auch aus ihrem Umfeld herausgenommen werden, um auch entlastet zu werden und auch der Frage nachzugehen, über die wir eben schon noch mit unserem Gast gesprochen haben, was steckt eigentlich hinter einer Depression dahinter, was ist so der Auslöser einer Depression? Und dafür braucht es Geduld vom Erkrankten selbst, von den Angehörigen und von den Behandlern. Und wir haben eben gehört, dass Menschen, die unter einer Depression leiden, nicht einfach so zu motivieren sind, ach komm, jetzt gehen wir raus und du schaffst es schon und du brauchst doch nicht depressiv sein und es geht dir doch gut und du hast doch dies und du hast es das. Nein, ein Mensch, der niedergeschlagen ist, der depressiv ist, der traurig ist, der antriebslos ist, der ist einfach schwerst krank und braucht vor allen Dingen auch Fachhände, die ihn begleiten und auch Menschen, die mit ihm gehen, die sich da hinein versetzen können. Doch dennoch, Frau Hoffmann, möchte ich Sie gerade auf das Begleiten von einem depressiven Menschen zu Hause noch einmal ansprechen. Wie können so Angebote aussehen für einen Menschen, der depressiv ist, weil ein Schwerstdepressiver möchte zum Beispiel ja auch nicht essen, er möchte sich nicht bewegen, er möchte auch nicht raus, aber draußen die Sonnenstrahlen sind ja wieder auch wichtig für den Organismus. Wie kann zaghafte Motivation, wie kann eine gute Motivation aussehen?
Ja, es ist immer abhängig davon, wie betroffen jetzt jemand davon ist, ob das wirklich eine leichtere depressive Verstimmung ist, wo die Person also selber es spürt, selber noch, wie man so schön sagen, handlungsfähig ist, selber bei bestimmten Dingen noch spürt, aha, das tut mir gut, das ist für mich eine Hilfe. Bestimmte Lieder, die ich höre, bestimmte Bücher, die ich lese, wenn ich so ein bisschen spazieren gehe, der Kontakt zu Tieren zum Beispiel. Wenn es wirklich aber schon ganz, ganz massiv ist, weil Sie jetzt gerade das Essen angesprochen haben, viele Menschen, die haben dann auch Schwierigkeiten zu schmecken. Wie schmeckt es überhaupt? Ne? Also das Geschmacksempfinden zum Beispiel auch gestört. Ne? Da hilft das nichts, wenn man dem den Pudding jetzt kocht, weil er gerne einen Schokoladenpudding vielleicht isst und er schmeckt das aber gar nicht. Also das ist wirklich gar nicht so ganz einfach. Aber ich denke mal, grundlegend ist für die Angehörigen wie auch für den Betroffenen selber, dass er Ja sagt zu der Depression. Dass er sagt, ich habe diese Depression, ich sage Ja zu ihr, ich nehme sie an. Denn in dem Moment, wo ich sie annehme, wo ich mich damit beginne zu beschäftigen, damit mich beginne auseinanderzusetzen, bin ich ja schon in einem Tun quasi mit drin. Ja? Und dann wirklich sich selbst immer wieder zu sagen, aber auch dem Betroffenen zu sagen, es geht vorüber. So sicher wirklich wieder, wie nach dem Regen die Sonne kommt, so wie nach der Nacht auch wieder ein neuer Tag anbricht, wird diese Depression, diese Phase vorbeigehen. Das ist wirklich, wirklich sicher. Also da Mut zu machen, Hoffnung zu sagen, das ist wirklich so die Tragik, wenn jemand in einer ganz, ganz schweren Depression drin ist, hat er ja das Empfinden, das geht nie vorbei. Und da kann man wirklich nur immer wieder sagen, es geht vorbei, es geht vorbei. Gib die Hoffnung nicht auf, hab Mut, hab Zuversicht, es geht vorbei. Und Geduld wirklich mit dem Betroffenen zu haben und wirklich sich Hilfe zu suchen. Sei es jetzt auch bei Selbsthilfegruppen, sei es jetzt eben bei Fachleuten. Auch die Angehörigen, dass sie sich selber immer wieder Mut und Kraft eben von verschiedenen Aktivitäten holen oder eben aus der Kraft, aus der Fülle des Glaubens. Dem einen kann es eben helfen, wenn er selber jetzt betroffen ist, wenn er jemand hat, der ihn an die Hand nimmt. Für den anderen ist ein Gespräch oder eine Hilfestellung, mit ihm spazieren zu gehen, schon zu viel. Einen Fehler darf man auf gar keinen Fall machen, dass man den Menschen mit seinen eigenen Problemen auch noch versucht zu überrollen, weil er jetzt gerade so schön greifbar und zu Hause ist. Oder wenn man mit ihm spazieren geht, dass man ihm dann sagt, ja, und das ist schlecht und bei mir ist jetzt das passiert und wer weiß, wie das noch gut wird und hast du schon gehört, was im Radio jetzt wieder passiert ist. Also das darf man auf gar keinen Fall machen.
Also keinen Druck aufbauen, auch mit Angeboten keinen Druck aufbauen, sondern Essensangebote, rausgehen, spazieren gehen, dass es Angebote sind. Und wenn man merkt, es macht den Betroffenen Druck, dass er vielleicht spürt, es wäre gut, aber ich kann nicht, dass ich als Begleiter sofort auch da wieder zaghaft drauf eingehe.
Genau, Geduld zu haben, echte, menschliche, wertvolle, klare, ehrliche Zuwendung den Betreffenden nicht vereinnahmen, Kleinigkeiten, Gesten, vielleicht eine Blume aus dem Garten von der Wiese mitgebracht, ein Kind, das ein kleines Bildchen malt und der betreffenden Person hinstellt. Aber nichts, wo die Person jetzt Angst haben muss. Da wird jetzt wieder was erwartet. Jetzt nicht zu der Person anzurufen, zu sagen, du, ich komme mal bei dir zum Essen vorbei. Die Person selber gar nicht in der Lage ist, sich selber ein Essen zu kochen. Das geht einfach nicht.
Auch bei Besuchen bedacht sein.
Bedacht.
5 Minuten, die intensiv, statt eine halbe Stunde, Stunde.
Ja, richtig, ganz genau. Wirklich Kleinigkeiten, eine liebevolle Karte, ein Brief, aber eben auch, wo nichts mit irgendwelchen Schuldzuweisungen oder Mutmaßungen und Unterstellungen oder was weiß ich was drin ist.
Auch Heilige waren betroffen von depressiven Verstimmungen, von Depressionen. Zum Beispiel der große Ignatius von Loyola, das kann man sich kaum vorstellen.
Ja, das ist wirklich unglaublich, wenn man da nachliest. Und da würde ich wirklich zum Beispiel empfehlen, Heiligenbiografien zu lesen. Denn es ist sehr, sehr erstaunlich, zum Beispiel jetzt eben, wie Sie gerade gesagt haben, der heilige Ignatius von Loyola, nachdem er sich für Gott entschieden hatte, hat er sich auf den Weg gemacht zu einer Wallfahrt ins Heilige Land. Dann ist er aber zweimal todkrank geworden und ist dabei, heute würde man eben sagen, in fürchterliche Depressionen hineingestürzt. Und zwar so massiv in diese Depressionen hineingestürzt, dass er dreimal am Fenster stand, um sich fast von dieser Schwermut überwältigt, selbst zu töten. Gottes Gnade hat ihn wieder ins Lot gebracht. Dann hat er sein Priesterstudium begonnen und später die Jesuiten mitbegründet. Und dann hat er ein wirklich unerschütterliches Gottvertrauen gehabt und ist in eine sehr, sehr große Gelassenheit hineingewachsen. Wir wissen aber auch, dass zum Beispiel der heilige Franziskus von Assisi immer wieder auch unter großer Schwermut gelitten hat. sich darauf immer wieder zurückgezogen hat und unter sehr großer Schwermut litt er zum Beispiel nach dem letzten Kapiteltreffen des Ordens, als er mehr oder weniger das alles so aus der Hand gegeben hat. Ganz bewegend auch der heilige Josef von Cupertino, ein Kapuziner, ein großer Mystiker, eine ganz bewegende Heiligengestalt. Der hat 2 Jahre wirklich äußerste Trostlosigkeit und Zweifel erlebt. Ein Zustand von ganz fürchterlicher, schrecklicher Dürre, fast tödlicher Herzensangst auch, aufgrund von früheren Erlebnissen und Demütigungen, erlittener Verwundungen und Verletzungen in seinem wirklich tiefsten Innersten, die da plötzlich hochgekommen sind. Also wirklich eine unglaubliche Herzensangst, hat er wirklich geweint, geseufzt und hat sich bei Gott beklagt, also bei Gott beklagt. Und nach 2 Jahren ist plötzlich ein unbekannter Mönch in sein Zimmer gekommen, hat ihn angesprochen und hat ihm einen neuen Leibrock, also wie man damals gesagt hat, geschenkt. Seine war total zerflettert, zerrissen und ja, nicht mehr gut anzuschauen. Und als er diesen dann angezogen hat, war augenblicklich jeglichster Zweifel, wirklich jegliche Verzweiflung augenblicklich verschwunden. Und so könnte man jetzt viele nennen, die heilige Battista Varano, Klarissin und Mystikerin, große seelische Leiden. Und Jesus hat ihr, das ist übrigens auch ganz ergreifend, Jesus hat ihr seine seelischen Leiden während der Passion offenbart. Und auf sein Verlangen hin hat sie es dann aufgeschrieben. Also Jesus selbst hat ja auch wirklich sehr, sehr seelisch gelitten. Und die heilige Elisabeth von Schönau, eine Benediktinerin, hat große Angstzustände, tiefste Depressionen, große über große Zweifel, Sündenangst gehabt. Die Mutter Gottes stand ihr sehr zur Seite. Und nachdem sie das überwunden hatte, kam es eben zu einer Reihe von Visionen, visionären Schauungen. Was sagt uns das alles? Im Grunde sagt uns das, dass kein Mensch, wirklich niemand, wehrlos seinen Erbanlagen oder seinem Milieu ausgeliefert ist. Keiner braucht an sich zu verzweifeln. Und dass wirklich der Mensch erst in diesen Lebenskrisen und darum wieder dieses der Wegweiser, die Depression, seine eigentlichen Begabungen entdeckt. Und wenn er sich diesen eben stellt und beginnt, dahin zu schauen, wird auch sich eben Weg macht, auch sich Gott zuzuwenden, Gott um seine Hilfe zu bitten, wird Gott ihn nicht hängen lassen und auf gar keinen Fall ihn fallen lassen.
Und dass Depression, Ängste, Niedergeschlagenheit, Freudlosigkeit nichts mit mangelndem Glauben zu tun hat?
Mit mangelndem Glauben, da würde ich jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil wir wirklich ja schon auch erkennen, ja, ich möchte jetzt mal ein Beispiel sagen. Eines Tages war eine Frau bei mir, schwerst depressiv, wechselnde Erkrankungen, Kettenraucherin, die von sich sagte, dass sie sehr gläubig ist, sonntags immer in den Gottesdienst geht und ja, und im Gespräch erwähnte ich das Vaterunser-Gebet. Und plötzlich ist es aus ihr herausgebrochen, dass wenn sie dieses Gebet im Gottesdienst, wenn dieses Gebet also gebetet wird, lässt sie immer eine Zeile aus.
Vergib uns unsere Schuld.
Und da bin ich wirklich total erschrocken und sage, ach ja, welche? Und sie sagte, die Zeile, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und nun zeigt sich plötzlich ein jahrelang aufgestauter, unglaublich enormer Hass, eine Verbitterung, unglaubliche Herzenshärte auf verschiedenste Personen mit ausgesprochenen Verwünschungen und einer Genugtuung auch, wenn diesen Menschen Leid widerfahren ist. Also, wie glauben wir? An was glauben wir? Und wir haben wirklich Menschen, die zum Rosenkranz gehen, Rosenkranz beten, die in den Gottesdienst gehen. Und aber wenn wir jetzt genau hinschauen, ein geistliches Leben haben, wo sie wirklich ihr Herz leider nicht Gott geöffnet haben, wo keine oder nur eine geringe Vergebensbereitschaft da ist, wo innere Verwundungen, Verletzungen da sind, wo eine Verhärtung da ist, die leider nicht verarbeitet ist, wo etwas verdrängt ist, wo eine Verbitterung da ist und wo leider Wege beschritten worden sind, weg von Gott hinein in, ja, einfach auch auf der Suche, auf der Suche, auf eine innere Leere auch zu spüren ist, auf der Suche hin, Hilfestellung aus ja, der Esoterik, des Okkultismus leider sogar. Und diese Menschen wirklich dann zweigleisig, möchte ich jetzt mal sagen, fahren. Ne? Und wir sagen, oder wir wissen ja in der Bibel, euer Ja sei ein Ja, euer Nein sei ein Nein. Und man kann nicht zwei Herren dienen. Und wenn der Mensch, und das ist wirklich auch, wo ein Mensch, also im geistlichen Bereich, und wir haben eben diese Dimension, Körper, Seele und Geist. Wenn wir jetzt ausschließlich nur versuchen, Körper und Seele zu behandeln, aber diese geistliche Dimension, also wir sind Gottes Schöpfung, wir kommen von Gott, wir haben eine unsterbliche Seele, sie kommt von Gott und sie möchte auch wieder zurück zu Gott. Wenn wir uns da ihm nicht zu 100% zuwenden, fällt es Gott wirklich schwer, uns da zu helfen zu können. Und sobald, und das ist wirklich auch zu erkennen bei diesen heiligen Biografien, die wirklich erkannt haben, die Hinwendung zu Gott, das Wort Gottes hat heilende Kraft, Gott führt, Gott leitet, die Heiligen helfen mit ihrer Fürbitte, dann kann unglaubliche Heilung und Befreiung geschehen.
Und was sind solche möglichen Hilfestellungen und Heilungssätze aus der Heiligen Schrift, Frau Hoffmann?
Ja, zum Beispiel bei drei Evangelien, Lukas, Markus, Matthäus, wird uns von der Heilung eines Gelähmten berichtet. Einige Männer haben einen Gelähmten zu Jesus gebracht und sie wollten ihn vor Jesus hinlegen. Aber nun waren so viele Menschen damals bei ihm und sie konnten ihn nicht vor ihn hinlegen. Da haben sie was Unglaubliches gemacht, sie haben das Dach abgedeckt und haben ihn von oben, Jesus, zu Füßen gelegt. Und was hat Jesus gesagt? Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu diesem Mann, deine Sünden sind für dir vergeben. Und später hat er zu ihm gesagt, steh auf, nimm deine Tragbare und geh nach Hause. Das zeigt uns, oder ist ein unglaublicher Hinweis auf das fürbittende Gebet. Sie haben es ja vorhin schon mal gesagt, wenn der Betreffende so gelähmt ist, und da können wir wirklich schon so eine Parallele auch ziehen, nicht nur eine körperliche Lähmung, sondern auch wenn ein Mensch so gelähmt ist in seinem Denken, in seinem seelischen Zustand, dass er selber eben nicht mehr beten kann. Aber wir können ihn zu Jesus tragen, fürbittend. Und durch unseren Glauben kann Jesus für ihn dann Heilung geschehen lassen. Oder ich denke jetzt das Beispiel, das wunderbare Beispiel vom barmherzigen Samariter. Der Samariter, da liegt dieser Mann am Boden, verletzt, körperlich verletzt, niedergeschlagen. Und genauso fühlt sich ja oft auch ein Depressiver niedergeschlagen. Ganz konkret hilft er, das kann übrigens auch sein, konkret braucht vielleicht jemand, dass man mit ihm einen Termin beim Arzt ausmacht und mit dem Auto ihn dorthin fährt, weil er selber nicht kann. Eine konkrete Hilfe. Und dann macht der Samariter aber etwas Wunderbares, denn er reicht ihn weiter. Viele Angehörige übernehmen so eine Art Therapeutenfunktion oder wollen das gerne. Das geht nicht, damit sind die selber überfordert. Auch am Arbeitsplatz, auch der Arbeitgeber kann nur bis zu einem bestimmten Maße helfen. Dann ist es einfach wichtig, sich selbst Hilfe zu holen, beziehungsweise den Betreffenden weiterzureichen. Sie haben schon gesagt, gegebenenfalls muss es sein, ich greife zum Telefon, rufe den Notarzt. Das ist wichtig. Also für sich selber auch klar ist zu sagen, jetzt kann ich nicht mehr oder jetzt ist etwas anderes notwendig. Und da weist uns das Beispiel von dem barmherzigen Samariter wirklich auch ganz gut darauf hin. Dann gibt es wirklich so Bibelstellen, Jeremia 30, 17, denn ich lasse dich genesen und ich heile dich von deinen Wunden. Wie mutmachend. Psalm 147, 3, er heilt die gebrochenen Herzen. Das sind wirklich Verheißungen, die können wir annehmen. Exodus 15, 26, denn ich bin der Herr, dein Arzt. Wenn wir uns ihm zuwenden, wirklich im geistlichen Sinne, wenn das Geistliche geheilt wird, dann wird auch seelische und körperliche Heilung sehr, sehr oft geschehen. Innere Verletzungen, wo jemand nicht vergeben kann, Zorn, Wut, Streit vorhanden ist, jemand schnell reizbar ist, unglaubliche Ängste sind. Oft sind dahinter verborgen eben große innere Verletzungen, innere Verwundungen. Im Grunde müssen wir sagen, es gibt keinen Menschen, der nicht innere Verwundungen oder Verletzungen hat. Es gibt keinen. Keiner ist frei davon. Genauso würde ich eben auch sagen, kein Mensch kann sagen, dass er nicht depressive Verstimmungen hätte oder nicht je in einer Phase einer leichten bis mittleren depressiven Verstimmung hineinrutscht. Darum, genau genommen, ist es normal und niemand braucht sich dafür zu schämen. Und ja, es gibt wirklich viele Möglichkeiten, die wir aus der Fülle des Glaubens haben. Lobpreis zum Beispiel, sei es jetzt Gebet oder sei es Gesang, da können wir die Bibel zu Hilfe nehmen. Zum Beispiel im Buch Daniel, diese drei Jünglinge im Feuerofen. Wenn man das selber mal betet, laut oder auch leise betet, dann Psalm 139, ich habe dich gewoben im Schoße deiner Mutter, du bist eingeschrieben in meine Hand. Wenn das Umfeld uns ablehnt, aber Gott wollte uns, Gott hat uns ins Dasein gerufen, er hat für uns einen Plan. Und kein Plan ist besser als der Plan, den er mit uns hat. Psalm 91, wer im Schutz des Höchsten wohnt, oder 23, der Herr ist mein Hirte, all diese Lobpsalmen. Gerade diese Psalmen, wo sind so viele Hilfen, so viele Zusagen von Gott. Dann diese Hinwendung zu Jesus Christus, er ist unser Heiland, er ist unsere Erlösung. Ihn wirklich ganz klar sich für ihn zu entscheiden. Dann gibt es auch Menschen, die sagen, ich bin vor das Allerheiligste gegangen, vor das ausgesetzte Allerheiligste, habe ihm alles hingelegt, habe ihm alles innerlich gesagt und habe gesagt, Jesus, sorge du. Ich kann nicht mehr, sorge du. Und dann sind unglaubliche Dinge geschehen. Jesus hat gesorgt. Und es sind Menschen vom Allerheiligsten weggegangen. Das ist von ihnen abgefallen. Das war plötzlich weg. Also es gibt immer wieder Rosenkranzgebet. Es gibt Menschen, die haben gesagt, ich habe mich der Gottesmutter geweiht. Jeden Tag habe ich immer wieder so ein Weihgebet zu ihr gesprochen. Ich bin an der Hand von Jesus gegangen und an der Hand von Maria und Stück für Stück bin ich herausgekommen. Stück für Stück. Das Beten des Wundenrosenkranzes, des Barmherzigkeitsrosenkranzes. Wir können das ja auch miteinander beten. Radio Horeb zum Beispiel wird das ja auch gebetet. Dann sind wir nicht alleine, dass wir uns im Gebet vereinigt wissen. Auch den eigenen Engel bitten, dass uns zur Seite steht. Das Sakrament der Krankensalbung zum Beispiel. Das ist ein großes heiliges Sakrament. Wenn wir es im Katechismus nachlesen, steht er dort nicht umsonst aufgelistet beim heiligen Sakrament, also ein heilendes Sakrament. Es werden immer wieder ja Messen angeboten, also Krankenmessen. Dann, nicht zu vergessen, wir haben ja vorhin auch angesprochen, der geistliche Bereich, Beichte, eine Lebensbeichte unter Umständen, so dieser Spruch oder Ausspruch, Beicht macht leicht, wie viel Last fällt da oft ab. Und da können jetzt Seelsorger oder auch eben Psychotherapeuten, die christlich-biblisch orientiert arbeiten, die eben genau diese geistliche Dimension mit einfließen lassen, zum Beispiel auch Hilfestellung leisten bei einer Vorbereitung einer Beichte. Vielen Menschen ist leider gar nicht mehr bewusst, was ist denn eigentlich eine Sünde? Was ist es, was mich davon Gott trennt, was, ja, da gilt es eben die Umkehr. Und wir sind ja jetzt gerade in der Fastenzeit. Da können wir wunderbar hinschauen. Wo haben wir uns von Gott bewusst oder auch unbewusst abgewandt? Den Heiligen Geist bitten. Bitte zeig du mir, was mich von Gott trennt, wo ich da Wege beschritten habe, bewusst, unbewusst. Oft sagen Menschen, meine Güte, das habe ich gar nicht gewusst, dass das etwas ist. Ich dachte, und erstmal hat es mir gut getan, erstmal hat es mir geholfen.
Was mich immer wieder auch in eine depressive Verstimmung vielleicht hineinbringt, in eine leichte Depression, phasenweise vielleicht auch in eine schwere Depression.
Richtig, ganz genau, und erkennen damit Erschütterung. Ja, da, genau, Stück für Stück, Stück für Stück, richtig. Also wirklich auch Heilungsgottesdienste, Exerzitien können da Hilfestellung leisten, wo ich immer wieder dann auch in der Stille bin, wo ich aber jemand habe, den ich wirklich sofort dann auch ums Gespräch bitten kann. dann, welches Gottesbild liegt beim Erkrankten vor? Vielleicht ein strafendes Gottesbild, wo er wirklich das Empfinden hat, Gott straft mich für etwas. Ich habe da etwas getan, das verzeiht mir Gott nicht, das kann ich mir selber auch nicht verzeihen. Mir, das, was ich da gemacht habe, dann wirklich auch da Hilfestellung zu sagen, doch, es gibt auch viele, viele Stellen in der Heiligen Schrift, wo Menschen sich wirklich auch versündigt haben und Gott ihnen aber wirklich entgegengeeilt ist. Und ja, in der Schöpfung, die Schöpfung als solches, kann wirklich auch helfen. Der Aufenthalt in der Natur. Manchen kann es helfen, wenn er im Garten arbeitet. Manchen, da können wir zum Beispiel auch sagen, Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter. Der Winter ist die Zeit der Ruhe. Und dann beginnt aber wieder dieses Aufblühen.
Vorausgesetzt eben, der depressiv Verstimmte hat noch ein Stück weit Antrieb. Man muss jetzt einfach jetzt immer abwägen bei dem, was Sie jetzt als mögliche Hilfestellungen auch aus dem Glauben heraus gesagt haben und was auch jetzt vom depressiv Verstimmten auch Aktivität erfordert. Wie ist der Schweregrad? Ja, wie kann ich auch als Angehöriger, als Begleiter motivieren und wo baut die Motivation eher Druck auf?
Ganz genau. Das ist eben auch ja, diese Schwierigkeit, was für den einen sehr, sehr gut und hilfreich sein kann, kann für den anderen schon wieder etwas stark Belastendes sein. Darum gilt es wirklich immer zu schauen oder auch der Depressive selber, was würde mir jetzt gut tun? Vielleicht kann er eben nicht in den Ort, in den Gottesdienst gehen, weil der Weg dorthin oder er hat das Empfinden, wenn er dort in der Bank ist, die Menschen so drumherum, das ist ihm einfach alles zu viel und die Blicke und nein, das geht nicht. Aber wenn er jetzt zu Hause zum Beispiel an einer Messe teilnimmt, die über Radio Horeb zum Beispiel übertragen wird, das ist immer wieder schon gesagt worden, dann ist es etwas, was sehr, sehr gut getan hat.
Und Krankenkommunion kann man ja auch erbitten.
Richtig, dass man den Priester bittet, dass er nach Hause kommt und dort eben die Kommunion bringt. Vom Priester auch sich segnen lassen. Wirklich, auch das kann eine große Hilfe sein. Die Gefahr ist, in ein dort auch wieder Leistungsdenken hineinzugeraten. Oder wenn ich das mache, dann muss doch, ja, es kann das eine, aber es muss eben auch nicht.
Ja. Es darf keinen Druck machen, auch der Glaube darf keinen Druck machen. Das alles, was mit auch mit Akten, mit Handlungen des Glaubens zu tun hat, also das waren wir uns ja einig, auch im Vorgespräch, Frau Hoffmann, dass wenn wir heute von Hilfestellungen sprechen, dass wir keinen Druck aufbauen möchten, sondern dass es bei allem um Angebote geht und dass abgewogen werden muss, in welchem Schweregrad der Depression befindet sich gerade der Kranke.
Ja, richtig, ganz genau. Und es ist oft wirklich auch so, dass ja, auch die Angehörigen dann oft sich selber auch Schuldgefühle machen. Was habe ich übersehen? Habe ich es vielleicht mitbewirkt? Was hätte ich tun können? Was hätte ich machen können? Und so weiter. Also auch da muss man ganz achtsam und behutsam sein und auch keine Schuldzuweisungen machen.
Vielleicht noch so zum Abschluss. Jetzt haben wir es doch nicht mehr geschafft, Hörer reinzunehmen, aber das war Ihnen auch ganz ja auch wichtig, gerade Hilfestellungen aus dem Glauben, aus der Heiligen Schrift herauszugeben. Was können vielleicht noch Angehörige tun, was, weil Angehörigen sind ja, sage ich mal, so die auch die Mitleidenden im gewissen Sinne und auch die brauchen Aufmerksamkeit und Augenmerk. Was ist wichtig, auch gerade für Angehörige, Frau Hoffmann?
Ja, was ist wichtig für Angehörige? Also ich habe schon vorhin gesagt, sich Selbsthilfe suchen. Es gibt auch Selbsthilfegruppen für Angehörige von an Depression Erkrankten, auch selbst einen Arzt zu Rate zu ziehen, ärztlichen Rat, der ihm dann erklärt, was ist Depression, was ist damit auch verbunden, geduldig zu sein, sich selbst als Angehörige auch nicht zu überfordern, denn selbst als Angehörige können auch ganz leicht an die Grenzen von ihrer Belastbarkeit kommen. die eigenen Interessen nicht aus den Augen zu verlieren, sich selber auch immer wieder mal was Gutes zu tun, Kontakt im Freundeskreis zu pflegen, dann so ein Netzwerk sich aufzubauen oder sich zu erhalten von Freunden und Bekannten. Dann gibt es auch sozialpsychiatrische Dienste oder eben auch Tagesstätten für psychisch Kranke. Dann wirklich auch hier Hilfe, Beratung und Betreuung für Angehörige in Anspruch zu nehmen, sich wirklich da auch nicht zu schämen, sich selber Hilfe zu suchen. Ja, vorsichtig zu sein eben mit sogenannten gut gemeinten Ratschlägen. Denn der Betroffene leidet ja wirklich selber drunter. Ja, möchte ja wirklich selber auch so seines mit dazu tun, bis zu einem bestimmten Punkt, bis er eben wirklich selber nicht mehr kann. Also dieser Ausdruck, es ist ein Schlaganfall für die Seele, zeigt ja eben schon, so wie jemand, der einen Schlaganfall hat, dann wirklich handlungsunfähig ist, so kann eben auch dieser so betroffen sein. Wichtig ist vielleicht nochmal eines, dass man eben keine wichtigen Entscheidungen trifft, die danach vielleicht bereut werden. Denn die Realität wird von einem Depressiven so durch seine depressive Brille gesehen und sieht es dann oft sehr verzerrt. Und wenn er diese Erkrankung überstanden hat, würde er vieles vielleicht dann ganz anders entscheiden. Also alles, was so private oder berufliche Zukunft betrifft, da wirklich behutsam und vorsichtig sein.
Dankeschön. Jetzt sind wir auch schon am Ende unserer Sendung. Depression, was tun? Das war das Thema jetzt hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb von Sonja Hoffmann. Sie ist Heilpraktikerin für Psychotherapie. Sie ist auch ausgebildet in Krisenseelsorge, Notfallseelsorge. Haben wir jetzt auch Hilfestellungen gehört, so nennt sie es auch gerne, aus der Fülle des Glaubens, und die haben wir in der Tat. Und liebe Zuhörer, wenn Sie jetzt diese Sendung noch einmal gerne anhören möchten, dann gehen Sie doch gerne in das Podcast-Angebot von Radio Horeb auf www.horeb.org, www.horeb.org, in die Rubrik Lebenshilfe, Leben in Beziehung. Oder Sie bestellen sich einen CD beim Radio Horeb CD-Dienst. Ich sage Ihnen mal dazu die Rufnummer. Das ist die Vorwahl von Balderschwang im Allgäu, 08328. Die Vorwahl nochmal 08328 und dann die 921120. Diese Telefonnummer finden Sie auch auf der letzten Seite unseres Programmfaltblattes. Sie können auch gerne den Hörerservice anrufen, wenn Sie Kontakt aufnehmen möchten mit Frau Hoffmann. Sie ist in eigener privater Praxis tätig in Altomünster im Raum Dachau im Birgittinnenkloster. Die Kontaktdaten gibt Ihnen gerne der Hörerservice, die Rufnummer 08328 921 110 oder auf unserer Homepage www.horeb.org unter dem Stichwort Programm, Tagesprogramm, finden Sie neben dem Programmpunkt das Informationsfeld, wo Sie Informationen zur jeweiligen Sendung abrufen können. Und Frau Hoffmann, Sie haben uns doch ein Gebet vorbereitet. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken für das Gespräch, für Ihre Ausführungen. Und jetzt lassen wir noch den Heiligen Vater, den Heiligen, Heiligen Vater, den verstorbenen Papst Johannes Paul zu Wort kommen, den zweiten, ja.
Ja, liebe Hörer, ich danke für Ihre Aufmerksamkeit, für Ihr Zuhören. Danke auch für die Einladung, Frau Böhler. Im Johannesevangelium 5 lesen wir diese wunderbare Geschichte des Heilung eines Gelähmten am Teich Bethesda. Seit 38 Jahren ist er dort gelegen und war gelähmt. Als Jesus kommt und ihn fragt, willst du gesund werden? Sagt er, ich habe niemanden, der mich zum Wasser trägt. Und Jesus sagt dann, steh auf, nimm dein Bett und geh. Der heilige Papst Johannes Paul II. Hat daraus ein Gebet formuliert, und mit diesem Gebet möchte ich mich gern von Ihnen verabschieden. Mögen Sie vielleicht auch körperlich jetzt nicht aufstehen können, aber vielleicht hilft es Ihnen, innerlich aufzustehen. Steh auf, der du enttäuscht bist. Steh auf, der du keine Hoffnung mehr hast. Steh auf, denn Gott ist daran, alle Dinge neu zu schaffen. Steh auf, der du das Vertrauen verloren hast, Gott Vater zu nennen. Steh auf und beginn wieder voller Bewunderung für die Güte Gottes zu sein. Steh auf, der du leidest. Steh auf, dem es dir scheint, dass das Leben dir viel verweigert hat. Steh auf, wenn du dich ausgeschlossen, verlassen, beiseite geschoben fühlst. Steh auf, denn Christus hat dir seine Liebe gezeigt und hält für dich die Verwirklichung einer unverhofften Möglichkeit bereit. Steh auf und geh. Gott möge sie reich segnen.
Amen. Dankeschön. Es verabschiedet sich von Ihnen, liebe Zuhörer, mit den besten Wünschen. Gott sei mit Ihnen. Ihre Sabine Böhler.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. Natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.